Position auf Elben zu präsentieren. Zurückgekommen, aber zuerst muss ich sagen, dass Gary Darwin den Adorno-Preis dann ganz zurecht bekommen hat, weil die Strukturähnlichkeit des Adornischen Aushaltens berücksichtigt. Dieses Aushalten in dem unvollendeten und unvollendbaren Projekt der Aufklärung, der Vernunft und so weiter. Und das ist ja vielleicht nicht identisch, aber doch sehr, sehr ähnlich, dass man so bewusst war. Und dann noch zu dem ästhetischen Argument des Geschmacks. Und da ist doch Nietzsche Aufklärung.
Klar.
Ja, das gibt es doch im Antichristen oder im Götzendämmerung,
ja.
wo er dann sagt, nicht nur die Gründe unterscheiden, sondern unser guter Geschmack gegen das Christentum. Wobei man sich ja fragen kann, ob tatsächlich der Linke, die Option für die Linke, der bessere Geschmack ist als für die Rechte. Also da kann man ja sehr wohl darüber streiten. Und zu dem Umschlag, den Sie angesprochen haben, in der Derridas Entwicklung. Also ist das ja aber doch keine wirkliche Veränderung seines Grundkonzeptes, weil er macht ja nichts anderes. Also er demonstriert ja dadurch nur die nivellierende Eigenschaft der Dekonstruktion auf Werte wie gut und böse oder gut und schlecht, diese Abwertungen, die er vorher betrieben hat, waren Abwertungen an aufgewerteten Diskursen. Und die hat er nominiert sozusagen und danach hat er das selber an abgewertet, an verfremdet, irgendwie an böse konnotierte Diskursen gemacht und hat sie dadurch automatisch auch sozusagen in die Bildungstendenz. Das bleibt sich strukturell noch dasselbe. Und was es beides Mal zum Effekt hat, das ist mir jetzt auch alles wirklich zu Bewusstsein gekommen, dieses Gespenstische, das tatsächlich die treffende Metapher ist für das, was die Dekonstruktion bewirkt, nämlich eine Philosophie des nicht des Toten, sondern des Untoten, des Wiedergängertums. Ich habe so einen Zombie-Film erinnert, wo sich die Menschen am Ende alle in Zombies verwandeln, in Subjekte, die lebendig scheinen, aber es nicht mehr sind. Und das endet doch mit dem, mit der Suspendierung der Präsenz zusammen. Und dem ursprünglich setzen darf ich sagen, das Repräsentative. Und da wollte ich jetzt eben nochmal das daran auf meine Frage anschließen, zurückkommen, was Sie ganz am Anfang und dann am Ende wieder sagten, von dem immer schon Totsein des Gesprochenen, weil es aufgezeichnet wird. Und dieses Problem habe ich mir mal überlegt, so anhand der Erfahrung, die man macht, wenn man ein Fußballspiel im Fernsehen sieht, das live gezeigt wird. Aber man weiß, es ist eine Aufzeichnung. Nur wird das Ergebnis nicht mitgeteilt vom Fernsehanstalter, um die Spannung zu erhalten. Aber das Wissen, dass es nur eine Aufzeichnung ist, bewirkt, dass die Spannung doch rausgenommen wird. Das ist ein eigenartiger Effekt. Und man fragt sich dann, ja, warum eigentlich? Warum ist man jetzt nicht mehr so dabei? Wieso? Was ändert sich? Es ist dasselbe Bild, es ist dasselbe Spiel. Was ändert sich daran, wenn man weiß, es ist live oder es ist irgendwann eine Aufzeichnung? Was ändert sich? Und ich glaube, man kommt dann ganz logisch und konsequent zu der Unterscheidung, dass man ja im Live-Spiel theoretisch, wenn auch noch höchst theoretisch, aber immerhin die Möglichkeit hätte, irgendwas am Ablauf des Spieles noch zu verändern. Ich meine, man fährt dorthin ins Stadion und wirft irgendeinen Gegenstand ins Fußballfeld. Man hat die Möglichkeit, das ist weit her so. Aber wenn man das jetzt überträgt auf die Sprechsituation, dann wird es ja ganz deutlich. Ich kann Sie in diesem Moment etwas fragen und das ändert in irgendeiner Weise ihre Reaktion darauf und ich hatte sozusagen eine dieses Freiheitsmoment, das da mit hineinspielt. Und das ist doch, diese Differenz kann man doch nicht einfach so nivellieren. Diese Handlungsdimension, auch das Sprechen, auch der Sprache, kann man nicht ganz herausnehmen. Weil wenn man es tut, dann.
Kann man es wohl so sehen? Zunächst einmal, was Sie über die Nivellierung sprechen. Ich bin mir nicht sicher, dass wir hier mit Nivellierung zu tun haben. Weil wir sozusagen in der Geschichte der Philosophie, der Unterschied, auch Wertunterschied, entsteht eben auf der ontologischen Grundlage der Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung. Ja, sozusagen die Philosophie konstituiert sich durch Plato und Plato sagt, alle anderen leben in der Erscheinung, ich lebe im Wesentlichen. Ja, und das ist die Unterscheidung. Alle anderen beschäftigen sich damit, was wie sich die Dinge zeigen, ich beschäftige mich mit Dingen selbst. Nur diese Figur damals hatte einen wesentlichen sozusagen Bruch in die Welt eingeführt. Ein Bruch zwischen einem Philosophen, der im Wesentlichen lebt, und allen anderen, die nicht im Wesentlichen leben. Allerdings haben wir seit dieser Zeit eine extreme Proliferation dieser Figur. Ja, das heißt, es gibt überhaupt keiner inzwischen, der so etwas nicht sagt. Ja. Alle anderen wissen nicht, was die Krankheit ist, aber ich weiß es. Ja, das sagt jeder Arzt. Ja. Oder alle anderen wissen nicht, was die Wirtschaft ist, aber ich weiß es. Alle anderen wissen nicht, was die Mode ist, aber ich weiß es. Und so weiter. Das heißt, diese Figur des Übergangs von der Erscheinung zum Wesen, die Figur der Entlarvung, die Figur der Demaskierung und so weiter, sind die verbreitetsten Figuren geworden. Das heißt, was die Nivellierung eingeführt hat und der Verlust der Wertdistanz, ist nicht ein philosophischer Gestus von der Sammlung, sondern ein kultureller Prozess der Verbreitung einer gewissen Figur, bis diese Figur nicht sich dermaßen verbreitet hat, dass es sie keine Unterscheidung mehr begründen konnte. In diesem Sinne würde ich sagen, dass zumindest, und das war der initiierende Gestus von Husserl, eine neue Figur angeführt wurde, die Figur einer Unterscheidung ist. Ja. Zwischen denen allen, sei es die Künstler, seien sie wissenschaftlich, seien sie oder auch immer, die zur Natur übergehen, die diese Figur benutzen, und denen, die Benutzung dieser Figur verweigern, ja, durch die Epoche. Schauen Sie jede Werbesendung, fragen Sie jeden Künstler, was er tut. Ja? Und er sagt, alle anderen tun das nur, weil sie im Kunstmarkt sind. Und ich, der Einzige, tue das, was mein Herz verlangt. Ja? Alle anderen leben in Konventionen, ich allein lebe sozusagen authentisch. Oder mein Freund lebt authentisch, oder meine Freundin. Der Punkt ist, dass dieser Übergang von konventionellen zum authentischen, von marktorientierten zu Herzensangelegenheit und so weiter. Das ist die Münze unserer Zeit, ja? die sozusagen, mit der wir unsere Nachbarn und Bekannten bezahlen. Und der Philosoph in dieser Situation, in der Wesen Unterschied zwischen Wesen und Erscheinung zu einer allgemeinen Dünze geworden ist, versucht, auf eine neue Weise Wertunterscheidung zu begründen. Das heißt, er weigert sich, diese Unterscheidung, die so verbreitet geworden ist, wieder zu vollziehen, und sagt, ich aber mache diese Unterscheidung nicht. Ich kümmere mich nicht darum. Ich verweigere die Antwort auf die Frage, ob das, was ich sage, Erscheinung ist oder Wesen, sondern ich führe meinen Diskurs im Wissen, dass dieses Diskurs ein riesiger Diskurs ist. Ja? In dem Sinne, dass dieses Diskurs sich auf diese Münze nicht reduzieren lässt. Ja? Sie kann mit dieser Münze nicht bezahlt werden. Wenn ich zum Beispiel frage, ich weiß nicht, Husserl frage, sind Sie wirklich, ist es das Ihre Herzensangelegenheit, Ihre Philosophie? Ja, so wie ich immer wieder gefragt, glauben Sie daran, was Sie sagen? Ich sage, es ist mir völlig egal, ob ich daran glaube oder nicht. Es ist auch daran, es ist völlig egal, ob es wahr ist oder nicht. Sondern der Diskurs entwickelt sich als Diskurs. Und die Frage ist, kann er sich als Diskurs entwickeln oder nicht? Ja? Funktioniert das oder nicht? Das ist auch ein großer Unterschied, weil die meisten Diskurse funktionieren in diesem Sinne nicht. Und das ist wieder ein weiterer Unterschied. Und die Verfahren in dieser Diskussion, Position, wie Sie haben Adorno erwähnt, natürlich habe ich nicht gemeint, dass sozusagen zwischen Adorno und Derrida keine Korrespondenz besteht, die besteht ja durchaus. Und so weiter, da haben Sie in dem Punkt völlig recht, Herr Siele. Nur, ich habe nur gemeint, dass unglücklicherweise unter den spezifischen deutschen Umständen, so wie sie sich entwickelt hat, haben zu Verwalter der Frankfurter Schule ist der Habermas geworden, der weder mit Adorno noch mit Benjamin was zu tun hat. Und warum es so gekommen ist, kann man historisch erklären. Aber dass es nicht so dazu kommen sollte, ist schon dadurch zu beweisen, dass Adorno bei der Promotion von Habermas und bei der Publikation von Habermas sich geweigert hat, diese gut zu heißen und zu unterstützen und einen Empfehlung zu schreiben. Denn alle denken, dass er bei Adorno promoviert wird. Er hat beide Male sich außerhalb Frankfurt promoviert und publiziert, was Adorno ist in Frankfurt nicht erlaubt. Nur, wenn man das alles weglässt, ja, ich habe nur gemeint, dass es sozusagen ein geschickter Zug war von Derrida und so weiter, aber wenn man das dann weglässt. Ich würde auf keinen Fall dem zustimmen, dass die Dekonstruktion nivellierend ist. Ich würde sagen, dass die Dekonstruktion ein Versuch ist, in unserer Situation, heutige Situation, ganz klare Wertunterscheidung wieder einzuführen. Und das ist das, was man der Konstruktion übernimmt, im Grunde. Derridasche Dekonstruktivisten werden immer als Sekte, hochmutige, arrogante, alles andere, dekonstruierende, verachtende und so weiter dargestellt. Das ist eine typische Reaktion auf eine aristokratische, arrogante und sozusagen Wertunterschiede einführende Haltung. Also das, also schon von der Reaktion der anderen kann man sehen, dass das nicht nivellierend ist. Nur was die Präsenz anbelangt, das Problem dabei ist nicht, wie gesagt, ob jemand, in dem er spricht, Spannung fühlt oder nicht. Ja? Die Frage ist nicht, was wir überhaupt dabei fühlen oder was wir dabei denken, wenn wir etwas sprechen oder etwas sagen. Weil wir sagen immer das Gleiche. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir sagen nichts anderes, als uns die Sprache zu sagen erlaubt. Also in Bezug auf ein Gefühl oder in Bezug auf einen Gedanken gibt es zwei Möglichkeiten. Ist es ausgesprochen? Ist dieser Gedanke ausgesprochen? Ist es ein Satz? Ist das ein Satz? Ist das dort von Anfang an? Weil es ist Teil der Sprache, der immer schon existiert hat, es gespenstisch von Anfang an. Als Teil eines Gespenstenreichs, was die Sprache überhaupt darstellt. Kann auch aufgenommen werden, kann wiederholt werden. Und so weiter. Von Anfang an. Ist Repräsentation, keine Präsentation. Sprechen wir über eine Spannung, also über all diese Dinge, die dadurch charakterisiert sind, dass sie gefühlt werden, aber nicht ausgesprochen werden, dann fragt man sich, was ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der sowas fühlt, und diesem Gerät? Vielleicht dieses Gerät fühlt auch eine gewisse Spannung. Das wissen wir aber nicht, weil er sagt es nicht. Wir sagen, sie sagen, oder ich sage das auch nicht.
Ja, die Spannung selbst war auch nicht das Argument oder der Einheit, sondern das war nur die Ausgangsbetrachtung. Das Argument war eher oder war die Möglichkeit des Handelns, des Eingreifens und die Freiheitsmöglichkeit, um das authentisch zu sagen.
Die Möglichkeit des Handels wird nicht so.
Die ist in der Präsenz, also die ist. In der Präsenz gegeben und ist nicht mehr gegeben, also ist jetzt gegeben, aber ist nicht mehr gegeben, wenn ich das Band zu Hause anhöre. Obwohl ich an der Sprache handele, ich muss sozusagen eine neue Dimension mit einbeziehen, aber das ist die Handlungsdimension, um den Unterschied zu erkennen. Rein auf der Ebene des Sprechens und des repräsentativen Sprechens kann ich keinen Unterschied sehen, das ist wahr. Aber wenn ich diese Handlungsebene mit einbeziehe, dann sieht die Sache anders aus.
Aber ich sehe diese Handlungsebene nicht, weil es gibt keine Handlung, die nicht an sich auch signifikant wäre. Das heißt, was ist Handlung? Das Wort ist auch eine Handlung, aber auch eine Geste und so weiter. Das sind alles Handlungen. Was auch immer wir tun in der Welt, hat eine gewisse Form. Und wenn das, was wir tun, eine Form hat, dann ist es schon gespenst, was Form ist gespenst. Ja, per Definition. Es gibt nichts in der Welt, was erkennbar wäre, sei es Handlung oder Wort oder was auch immer, was nicht gleichzeitig eine Form hätte. Jetzt, wenn Sie die Frage stellen, das kann man so verstehen oder das kann man so formulieren. Die Frage ist, warum taucht eine bestimmte Form hier und nicht woanders und zu einer anderen Zeit auf. Ja. Das heißt, die Frage ist, warum dieser Satz, der an sich völlig neutral ist und wiederholbar ist zu jeder Zeit, in jedem Moment, weil es sozusagen in der Sprache angeschrieben ist, warum taucht dieser Wort oder dieser Satz hier und jetzt in diesem Raum und nicht anders? Wie geschieht die Verknüpfung zwischen einer rein signifikativen Form, die völlig gespenstisch ist, und einer gewissen Zeit, einem Hier und Jetzt. Ja, also wenn man das so reformuliert, und ich denke, das geht in diese Richtung Ihrer Frage, weil das bei der Worthandlung kann nichts anderes bedeuten, als diese Perspektive, dann würde der Gedanke sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, diese Verknüpfung zu denken. Eine Möglichkeit ist zu sagen, es gibt eine Subjektivität, zum Beispiel unsere, die diese Verknüpfung kontrolliert. So dass ich zum Beispiel sagen kann, gerade diesen Satz habe ich entschlossen, gerade jetzt auszusprechen. Ja? Also ich stelle her eine Verknüpfung zwischen einem Satz und dem Hier und Jetzt meiner Existenz im Sinne einer Willensentscheidung.
Aber er tendiert doch, wie Sie gesagt haben, ja, dieser, das war immer schon da, und das ist jetzt eigentlich nur eine Frage des Geschmacks, und dann tendiert er doch wirklich eigentlich auch zu so einer schicksalshaften Position, zu sagen, ja, das ist alles immer schon gegeben.
Ja, da macht er eben so, er sagt, nein, wir kontrollieren es nicht.
Ja, eben.
Wir kontrollieren es nicht. Das Handeln findet statt in der Form des Spukens. Das heißt, die Erscheinung und das Verschwinden des Gespenstes ist nicht etwas, was wir kontrollieren können, es ist etwas, womit wir konfrontiert sind. Ja? So kann man sagen, wir hören uns, ja, wenn man sagt, ich habe mich gehört, diese Worte zu sagen. Ja? In diesem Sinne ist es nicht meine Handlung, sondern die Tatsache, dass diese Worte hier und jetzt aufgetaucht sind in diese hier und jetzt Situation, kann nicht interpretiert werden oder soll nicht interpretiert werden als eine Handlung. Das heißt, es erfolgt eine subjektive Entscheidung und eine Verwaltung dieser Verknüpfung zwischen Form und konkreter Zeit, sondern als Spucken, das heißt als Auftauchen einer gewissen Figur an einem gewissen Punkt zu einer gewissen Zeit. Ich bin mit diesen Spucken konfrontiert, aber ich bin nicht derjenige, der über sich selbst sagen kann, dass er diese Spucken verwalten kann. Genauso wie in Hamlet nicht sagen kann, dass er die Erscheinung dieses Gespensts verwalten kann. Das Gespenst erscheint dort, wo er ist, auf dem Friedhof. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass er das Erscheinen verwalten kann. Das, in diesem Sinne ist ein Spucken und keine Handlung.
Ja, aber dann, das ist dann eine Theorieentscheidung, die Sie im Vorhinein treffen. Und dann ist, wenn man auch Handlung ganz semantisiert oder semantisiert, ist das auch sehr konsequent und logisch. Ja. Aber es führt eben zu, zumindest finde ich das zu extrem kontraintuitiven Konsequenzen. Denn ich habe ja eine fast nicht wegzukriegende Evidenzerfahrung, dass das, was Sie eben sagten, nur deshalb gesagt ist oder so gesagt ist, wie Sie sagen, aufgrund meiner Frage, die ich ja als einen Handlungsimpuls in die Welt gesetzt habe. Das ist, natürlich kann ich das wiederum in Sprache übersetzen und auf die Semantik zurückbringen, das ganze Gerät und das dadurch aus der Welt schaffen, aber ja, das ist schon was ich meine.
Ich verstehe, was Sie meinen, aber das ist der.
Das darf man nicht tun, aber wenn man es tut, dann hat man sich in ein Gefängnis eingeschlossen.
Würde ich nicht sagen, weil ich würde sagen, dass der, dass
man die spucken kann, ein Spuckschloss.
Ja, klar. Aber, das tun wir auch. Aber, das ist eben die Antwort auf Ihre Frage zunächst einmal, die Wertfrage. Das Merkmal, und zwar untrügliche Merkmal der guten Philosophie, ist, dass sie kontraintuitiv ist. Die Philosophie, die nicht kontraintuitiv ist, die brauchen wir nicht. Die ist für uns irrelevant. Interessant ist nur eine Philosophie, die die Möglichkeit uns eröffnet, eben unserer Intuition nicht zu vertrauen. Ja, die uns bestimmte, weil solange wir unserer Intuition vertrauen, sind wir nicht philosophisch. Ja, wir beginnen philosophisch dort zu sein, wo wir uns sagen, wir haben ernsthafte Gründe, uns nicht zu vertrauen, uns selbst nicht zu vertrauen. Weil sozusagen die gute Philosophie ist diejenige, die uns das Vertrauen in uns selbst entzieht. Ja? So wie Platon es begonnen hat. Er hat gesagt, es scheint ihnen alles real, aber es könnte sein, dass es nicht der Fall ist. Oder Kant sagt, das sind alles, erleben sie in der Welt, aber es könnte sein, dass ein Traum ist, die Konstruktion ihrer eigenen Vernunft. Und dann, in diesem Sinne, sagt Derrida, es könnte sein, dass sie glauben, dass da ihre Entscheidungen sind und so weiter und so fort und dass Ereignisse stattfinden und so weiter. Es könnte aber sein, dass sie nur spucken. Und das wäre zum Beispiel ein Grund dafür, sich selbst nicht zu vertrauen. Ja. Die Philosophie ist eine sozusagen Erschütterung des Selbstvertrauens. Ja. Nur dann ist es interessant, weil sich Selbstvertrauen nicht erschüttert, sondern bestellt sich dann, braucht man sie ja im Grunde.
Ja, so weit gehe ich auch nicht. Also ich würde aber sagen, es ist eine notwendige, aber noch keine hinreichende
Bildung.
Ja. Am Ende dann Widersprüche oder Widersprüche. Aber wenn Herr Unplausibilität ausgehen, dann muss man auch die benennen können und dann weiterarbeiten.
Aber Unplausibilität ist für mich ein gutes Zeichen.
Ja, ja, gut. Das habe ich auch schon gesagt.
Ich hätte eine Frage.
Kann das logisch, aber macht das aus. Aber was dann am also, irgendwie. Hast du das auch? Eine Differenz in den Kindes. Vielleicht an später Stelle oder egal, wo
ich hätte eine Frage nach der Einheit der Unterscheidung, die er macht, wenn er sagt, es ist alles schon tot. Das heißt, er muss irgendeine Form der Vorstellung haben davon, was lebendig ist, wenn er sagt, es ist schon tot.
Genau.
Mir ist vorhin, meine Frage geht ein bisschen in eine andere Richtung. Mir ist vorhin, als Sie gesagt haben, mit der Erschöpfung, also wenn ich bei einer Diskussion bin und die Diskussion ist zu Ende, dann bin ich erschöpft, ich weiß, ich war bei der Diskussion, aber es ist irrelevant. Oder mir fiel der Wittgenstein ein, der sagt, ich kann nicht sagen, ich weiß, was ich denke, aber ich kann sagen, ich weiß, was du denkst. Also, diese Differenz. Und Sie haben ja auch mehrfach darauf abgehoben, dass jede Institution einen materiellen Träger haben muss. Und da wäre jetzt der direkte Konnex. Gibt es bei Derrida eine Aussage darüber oder eine Idee davon, was dann das Lebendige wäre, beziehungsweise wo diese Schnittstelle ist? Oder ob es da überhaupt einen gibt?
Nein, sicherlich nicht. Für ihn ist lebendig zu sein, ist eine Unterstellung. Das heißt, von mir aus, das ist Ihr Argument, ist wie klassischer Gottesbeweis. Also warum habe ich überhaupt eine Gottesidee? Wenn ich eine Gottesidee habe, dann muss es schon was dran sein. Also kann man sagen, wenn ich was vom Leben reden kann, dann muss es schon was dran sein. Und Derrida eher sagt, es ist eine Unterstellung. Ja? Wenn man lebendig zu sein, ist eine Unterstellung. Und zwar eine Unterstellung, die aus einer gewissen hierarchischen Vorstellung abgeleitet wird, dass lebendig zu sein ist etwa besser als tot zu sein. Ja? Und wenn man einem Kompliment machen will, dann man sagt, du bist lebendig. Zum Beispiel, man will diesem Ding, der ist wenig geschätzt. Ja? Da sagt man ihm nicht, du bist lebendig. Aber ich bin zum Beispiel ein Professor, da sagt man mir, du bist lebendig. Ja? Das ist ein gewisses Zeichen der Reverenz. So wie man früher sagen könnte, ihr durchlauft. Ja? Ich durchläufe doch nicht. Ja? Aber es ist ein Zeichen der Reverenz. Es ist eine Vorstellung, dass jemand sozusagen Licht ausstrahlt. Ja? Also genauso ist es auch Unterstellung, dass man lebt. Ja? Das ist eine Unterstellung. Das ist eine Unterstellung, die nur durch nichts zu beweisen ist. Deswegen sagt er nicht, dass der Gespenst ist, was tot ist, weil das Tod ist etwas, was sagen wir, hier rumliegt, also Leiche, ja, Leiche. Das ist was tot ist. Aber er meint, Gespenst ist etwas, was agiert jenseits der Unterscheidung zwischen, also deckungsgebliebene der Unterscheidung zwischen Leben und Tod, agiert jenseits dieser Unterscheidung. Weil das Gespenst auf der einen Seite nicht so hier rumliegt wie die Leiche, sondern spukt eben, erscheint. Auf der anderen Seite nicht so lebt, wie es mir unterstellt wird, als lebendigen Wesen, das heißt, nicht selbst entscheidet, wenn er spukt oder wenn er nicht spukt. Ja, mir ist zum Beispiel unterstellt, dass ich entscheiden kann, ob ich hier spuke oder nicht spuke. Ob ich überhaupt komme zu Seminar oder nicht. Also das ist eine Unterstellung. Im Grunde spuke ich hier, weil ich halt spuke generell. Ja. Und man kann sagen, dass man erscheint und verschwindet, Dinge erscheinen und verschwinden, Denkfiguren und Figuren erscheinen und verschwinden. Unabhängig davon, ob man dafür sich dagegen entscheidet. Warum kann man sagen, dass ich nur spucke und nicht lebe? Weil wenn jemand kommt und beginnt, mich zu dekonstruieren, das heißt mich zu fragen, welche Elemente meines Erscheinens tatsächlich beweisen, dass ich tatsächlich erschienen bin. Da kann man leicht nachweisen, dass alles, was ich sage, ein Teil der deutschen Sprache ist, das war immer schon da. Eine Ausländerdeutsch ist auch generell bekannt als Abweichung. Wie die männliche Figur aussieht, ist auch bekannt und so weiter und so fort. Es gibt also nichts an mir, was Einmaligkeit meines Daseins als lebendiges Daseins hier und jetzt begründen könnte. Alle Elemente meiner Erscheinung sind gespenstische Elemente. Ja? Und in diesem Sinne spucke ich, wie ich auch sonst wo spucken könnte. Und zwar, wenn ich sage ich, dann meine ich nicht mich als ein entscheidendes, lebendiges Wesen, sondern ich würde sagen, ich bin im Grunde nichts anderes als Betrachter meines eigenen Spuckens. Ja? Ich sitze da und spucke vor mich hin.
Aber das ist doch immerhin schon etwas.
Ach klar?
Ja,
klar. Sehr. Es ist mehr als nichts.
Aber es ist doch auch, dass jetzt durch diese ganz extreme Zweifeligkeit ist das Leben so nicht gestellt und es ist alles so ein bisschen Gespenst oder einfach dieses, also aber da würde ich ja das eben aber dann trotzdem daraus heraus eben wieder Handlung und Werk und so weiter Geschichte entsteht, dann ist ja fast eher so wie so ein, ja weiß auch nicht, wie so eine, weiß auch nicht, so eine psychologische Anleitung im Leben oder auch wieder etwas Metaphysisches, was fast Religiöses oder so.
Total, es ist eine sehr, sehr radikalisierte Form der Vita Contemplativa. Die Contemplativa Weltanstellung. Ja? Das heißt, ich bin nicht derjenige, der von sich selbst annimmt, dass er sich selbst verwaltet, ja? Sondern ich beobachte mich.
Also,
und wundere mich, was es alles soll, ja? Und warum ich überhaupt hier bin.
Wie die anderen sagen, wenn du sowas.
Ja, man fragt sich, es ist die alltäglichste Erfahrung überhaupt. Ja? Man fragt sich, was tut man hier überhaupt?
Ja. Aber es ist ja eine Befreiung auf der anderen Seite, oder?
Ja?
Also ich meine, es ist ja auch diese Befreiung.
Ja, das ist totale Befreiung. Das ist Befreiung. Die größte Befreiung ist Befreiung von sich selbst. Ja.
Aber was ich nicht verstehe, ist irgendwie, warum jetzt hier eine einzigartige Kombination aus bekannten Teilen, aber aus sehr vielen bekannten Teilen eine Einmaligkeit abgesprochen. Also ich meine, das ist ja so, als würde man sagen, man isst jetzt irgendwie köstlichen Kuchen und sagt, ja, so Mehl kenne ich schon, Eier kenne ich schon und Zucker kenne ich auch schon. Also das kenne ich ja alles schon. Also ich meine, aber trotzdem haben wir verschiedene Speisen, die einmalig sind in ihrer Zusammensetzung. Und so ist es beim Menschen ja eigentlich auch ein knalliges Sein. Also Kohlenstoff, ja, Hammer und Wasser haben wir auch. Also was ist jetzt toll an den Menschen?
Ja, deshalb scheint mir auch dieser Begriff des Gespenstes noch ziemlich, ja, fast aufgeladen mit alten asiatischen, pessimistischen und doch Enttäuschungslagen, oder würden Sie es nicht so sagen?
Naja.
Das heißt,
wenn ich jetzt plötzlich beginne, dann das zu kritisieren, was nicht meine Aufgabe ist, dann würde ich sagen, dass er letztendlich, sagen wir, irgendwann zu sehr in der Bahn eine Aussage von McLuhan. Weil das alles, was da kommt aus einer Aussage von McLuhan, nämlich Medium is a Message. Wenn man sich hört, Medium is a Message, dann fragt man sich, was ist das Medium, dieses Message, zu dem das Medium geworden ist. Die Frage also, die sich hier stellt, ist, was ist das Medium des Spukens? Weil das Problem ist folgendes, dass das Medium des Schreibens, also wenn wir da im Sinne des Schreibens schreibt, ja, das Medium des Schreibens ist, ja, Schrift, das Mediumträger ist das Buch. Aber schon damals beginnt Derrida zu sprechen darüber, und das ist der allgemeine Fehler der Philosophie dieser Zeit, inklusive auch die deutschen Varianten wie System und so weiter und so fort, dass die Leute total missachtet haben, die Frage nach dem Medienträger, also wie der Lumen aufschreibt, seine Kunstphilosophie, Kunstgesellschaft, dass der Kunstwerk ist das Bild und nicht das, was das Bild trägt. Also nicht das Museum, nicht der Raum, nicht der Leinwand. Das ist alles außensystemisch. Das heißt, die Frage nach dem materiellen Träger wird systematisch ausgeklammert. Das ist sozusagen die Rezeptionsgeschichte der erste Rezeptionsphase der Filmologie gewesen. Und so, zunächst schon da beginnt sich ein bisschen die Sache schwierig zu sein. Wenn Derrida zum Beispiel schreibt, und einfach an Grammatologie, es gibt Écriture, es gibt Textualität, fragen wir also nicht zunächst einmal nach den, wie er sagt, Grenzen des Buches, sondern begreifen wir alles das, was ein Schriftsteller hier geschrieben hat, als seine Écriture jenseits der Frage nach dem materiellen Träger, weil die Frage nach dem materiellen Träger führt ja uns zurück zu einer Annahme, einer Natur, so wie das Buch eine Annahme der Natur ist. Und es ist systematisch, das wäre unzulässig. Na gut, wenn diese Formulierungen noch ambivalent sind, dann kommt es mit Film, dann kommt es mit Fernsehen und so weiter und so fort. Also, das heißt, er behandelt bestimmte Medien jeweils ohne ihre Materialträger zu berücksichtigen und explizit zu formulieren. Und explizit sozusagen zu denken. Aber dann macht er mit diesen Spuken gerade diesen Sprung, der auch McLuhan macht. McLuhan sagt, gut, es gibt einen Diskurs in Büchern. Es gibt visuelle Welt im Fernsehen. Es gibt das und es gibt jenes. Jetzt aber beginnen wir lieber zu sprechen, was ist die Botschaft des Buches als solches? Oder was ist die Botschaft des Fernsehen als solches, ja, und jetzt frage ich mich, aber in welchem Medium tun wir das? Ja. Wenn ich zum Beispiel McLuhan sage, du tust das doch nach wie vor im Medium Buch, du hast doch ein Buch darüber geschrieben. Also du sagst, das Buch ist am Ende, jetzt kommt ein neues Zeitalter des Fernsehens und so weiter, du hast aber ein Buch geschrieben und das Buch zum Medium gemacht, dieses Vergleich letztendlich. Also was soll das eigentlich? Dann würde er sagen, ich habe kein Buch geschrieben. Das ist meine Botschaft gewesen. Ja. Und so ist es mit diesem, ja, mit diesem Spuken. Die Frage ist, in welchem Medium, unter welchen materiellen und sonstigen Bedingungen dieses Spuken überhaupt stattfindet. Und wenn der Derrida sagt, überall und nirgendwo, ja, in einer Ewigkeit und Unendlichkeit, die wir nicht ermessen können, und so weiter und so fort, dann frage ich mich, was ist das unendliche Papier für eine unendliche Kreatur, was ist das sozusagen unendliche Fernsehprogramm für ein unendliches Spuken von Verona Feldbusch und so weiter und so fort. Ja, so irgendwann muss es alles ein Ende haben. Nicht, weil die nicht auf der Ebene des Sinns oder was oder der Seele und so weiter und so fort, sondern auf der Ebene der materiellen Kontext und träge Bestimmungen für die Verbreitung und Distribuierung bestimmter Zeichen. Und das ist eben der Punkt, den Sie angesprochen haben. Also bestimmte Kohlensäure kann distribuieren, kann sich distribuieren, aber nicht immer und nicht gleich überall. Der Kuchen ist letztendlich in einem gewissen Kontext zu essen. Ja. Und er produziert sich als solche nicht selbst. Ich denke, das ist das eine gewisse Missachtung der kontextuellen materiellen Bedingungen der Zeichendistribuierung und Verbreitung. Ja. Charakteristisch ist überhaupt für das Leben, für das Denken der 70er, 80er Jahre, besonders bei weniger intelligenten Autoren, als Derrida, zum Beispiel Deleuze. Ja. Der ständig schreibt darüber, dass die Zeichen sich unendlich vermehren und Menschen zu Vögel werden, mit Vögel werden, wieder zu Menschen, ich weiß nicht was. Und ich frage mich, in welchem Kontext und wie lange. Und wenn er sagt, im Leben, das, was soll das überhaupt sein? Ja, das ist das sehr schön. Für die französische Philosophie der 70er Jahre ist ja zyklisch die Beschwörung einer unendlichen Perspektive. Und das hat übrigens einige Autoren sehr gut beschrieben, skeptisch beschrieben, sozusagen eine Infinitisierung, ja, als Hauptverfahren der französischen Philosophie der 70er, 80er Jahre. Aber diese Infinitisierung ist nur dann möglich, wenn man ignoriert die Ähnlichkeit der Kontexte. Es handelt sich immer um einen infiniten Kontext des unendlichen Zeichenspiels. Und zum Beispiel, was ich geschrieben habe, unter Verdacht ist ja Polemik gegen das. Ich sehe wirklich den schwachen Punkt in französischen Denken dieser Zeit, eine Weigerung, kontextuelle Bedingungen anzugeben, unter denen dieses Spuken, das man schon akzeptieren kann. Das ist Spuken, das ist klar. Also so weit gehe ich mit den Leuten zusammen. Ja. Absolut, ja. Ich glaube nicht, ich glaube, dass sie diese Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung erledigt haben. Dass man wirklich nicht mehr ernsthaft darüber sprechen soll, was man so. Ich glaube wirklich, dass das Spuken tatsächlich die Form der Existenz einer Signifikanten ist und so weiter. Ich denke, das ist alles so richtig. Was aber das Problematische dabei ist, dass immer noch und gerade, wenn man zu dieser Ansicht kommt, fragt man sich nach der Bedingung, unter diesen Spuken stattfindet, nach der Grenzen des Spukens, zum Beispiel, ist das ein Schloss, ist das ein Friedhof und so weiter. Friedhof und Schloss sind reale Kontexte und reale mediale Träger eines bestimmten Spukes. Wir können über das Spuken nicht sprechen, ohne diese Bedingungen anzugeben. Und das fehlt.
Ja, aber ich meine jetzt, dass dieses Argument, was Sie jetzt einführen, nicht so weit entfernt ist von dem, was ich auch vorher mit der Handlungsdimension meinte. Nämlich beides läuft doch darauf hinaus, dass man aus dem Gefängnis der verabsolutierten Semantik versucht auszubrechen oder auf die Grenzen dieses Diskurses aufmerksam zu machen. Und wenn Sie auf die materiellen Träger hinweisen, dann kann man ja aus der Derrida-Perspektive, aus dieser radikal-semantischen, semiotischen Perspektive immer sagen, das ist auch ein Zeichen. Das ist, also wenn Sie vom Schloss oder Friedhof reden, was heißt real? Das sind Zeichen im Zeichenspiel und sind immer schon in diese Unendlichkeit mit hineingenommen und Sie können dem nicht entfliehen. Und aus dieser Logik ist es auch sehr konsequent und es scheint fast so, als wäre das ein dezisionistischer Akt des Herausscheidens aus diesem Spiel. Man entscheidet sich dafür, ein neues Theorie-Design oder wie immer anzunehmen, das alte Spiel nicht mehr mitzumachen. Denn man kommt aus der Eigenlogik dieses Spieles nicht raus heraus. Wir haben heute im Seminar von Sotterek dasselbe Problem angesprochen. Bei Luhmann war es so, eine Stelle, wo er diese Semiotisierung nachzeichnet und sagt, wie der traditionelle Essenzenkosmos nach und nach als ein Effekt der Sprache sozusagen nachgewiesen wird, dass immer mehr zum Bewusstsein kommt. Und dann, jetzt sind wir da in diesem semiotischen Spiel drin. Und dann auch das Argument einführt oder als Erklärung dafür gibt, was hat dazu geführt, was ist es so gekommen durch den Buchdruck. durch den Buchdruck. Und durch dieses rein materielle Faktum, das buchliche Programm. Das hat also, und da, das ist genau dasselbe Doppel.
Das kann man so sehen, wobei Luhmann ist ja kein so richtiger Philosoph und deswegen für mich dann immer was Historisches mit was Systematisches. Bei ihm ist es immer so ein Durcheinander, ja, meistens systematisch mit was Historisches. Das ist bei David Hart nicht der Fall, der ist gut trainierter Philosoph. Nur der Punkt ist, dass wenn Sie jetzt sagen über Friedhof und so weiter, das sind auch Zeichen und so weiter und so fort, das ist ja völlig richtig. Und das würde David Hart sagen, das ist gar keine Frage. Das Problem nur bei David Hart ist, wie bei allen Denken dieser Art, ist, dass wir sagen, es ist eine unendliche Bewegung. Die Frage ist nur, wie kann man eine unendliche Bewegung denken? Ja? Wenn alle Bewegungen, die wir haben, doch endliche sind. Das ist im Grunde nichts anderes als eine Rekonstruktion der göttlichen Figur. Also wenn wir alles endliche Geister sind, da kann auch und muss auch ein unendlicher Geist da sein, der sozusagen eine weitere Verlängerung, Infinitisierung dieser endlichen Geister darstellt. So genauso kann man sagen, wenn wir immer nur ein begrenztes, finites Zeichenspiel veranstalten können, so ist es immer nur zu denken als Teil eines infiniten Zeichenspiels. Ja, das kann man so denken. Das hat zum Beispiel Borges in seiner berühmten Erzählmasse dargestellt. Nun, es gibt aber, ich habe das glaube ich zitiert, ein absolut schlagender Einwand gegen diese Art und Weise zu denken und gerade absolut präzise gegen diese Zeichenspielgedanke von späten Wittgenstein, wo er eben sagt, es ist nichts Leichteres vorzustellen, dass wenn ich addiere, gelernt habe, ich weiß, wie es ad infinitum weitergeht. Zum Beispiel, 1 plus 1 ist 2, 2 plus 1 ist 3, 3 plus 1 ist 4 und so weiter. So geht es immer weiter. Ja. Nur, stellen wir uns vor, dass wir einen Mensch haben und wir haben ihm das erklärt. 1 zu 1 ist 2 und so geht es weiter. Und dann sagt er, 10 plus 1 ist 20, 20 plus 1 ist 30. Wir sagen ihm, du hast nicht richtig verstanden. 10 plus 1 ist 11, 11 plus 1 ist 12, so ist das jetzt. Jetzt habe ich es kapiert. Dann sagt er so, bis an 100 sagt. Und dann sagt er, 100 plus 1 ist 200, 200 plus 1 ist 300. Du hast es nicht richtig verstanden. Nur, können wir dieses Kind unendlich korrigieren? Ja. Wir können nicht unendlich korrigieren, was uns die Zeit fehlt. Es ist also möglich, dass wenn er bis zur Million kommt, beginnt er, oder 10 Millionen, Trillionen und so weiter, beginnt er wieder falsch zu zahlen. Jetzt stellen wir uns vor, sagt er, wir finden eine Maschine, finden einen Apparat. Und dieser Apparat macht diese Operation. Aber irgendwann wird das Programm kaputt oder Adamant selbst. Ja. Irgendwann ist die Maschine nicht mehr fähig. Irgendwann also erreichen wir eine Zahl, von der wir nicht mit Sicherheit wissen, wie es weitergeht. Oder wie es weitergemacht wird von diesem imaginären Kind. Ja. Und das hat er als schlagende Argument gegen und so weiter. Ja? Es gibt dieses berühmte Wort und so weiter. Also, Gespenst braucht Friedhof, ist ein Zeichen, Friedhof ist Kontext. Dann, Staat ist der Kontext, da ist der Friedhof, ist nur ein Zeichen. dann Erde ist der Kontext und so weiter. Ja? Aber wo weiter? Und wie weiter? Keine Ahnung. Ja? Das ist das Problem mit allen Infinitisierungen. Ja, Infinitisierungen jeglicher Art, auch solche kritischen Infinitisierungen, nicht so affirmative Infinitisierungen, wie sie in der klassischen Theologie verkündet worden waren, aber diese auch subversive Infinitisierungen tendieren zu diesem und so weiter in einer naiven Annahme, dass jetzt alle verstanden haben, wie es so weitergeht. Übrigens, diese Figur und so weiter trifft man dann Derrida auf jeden zweiten Seite. Ja. Er sagt, ja, so ist es mit Schrift, so ist es mit Masturbation und so ist es mit Christentum und so weiter. Aber wie weit? Und was wäre der nächste Beispiel nach Masturbation und Christentum? Kann man so machen? Kann man so gehen? Wo weit? Wie weit? Weiß kein Mensch. Das ist eben und weiter, ja? Das eigentlich absolut verhängnisvoll ist bei dieser Geschichte. Und da ist es genauso bei Marx. Ja? Er sagt, und so war es bei der Französischen Revolution, ja? Und auch früher war es so, und jetzt ist es mit Marxismus, und Fukuyama macht das Gleiche, und so weiter, damit es auch so weitergeht. Ja? So, aber wie weit? Und wird es überhaupt gehen? Und was meint er damit? Ja? Das bleibt ein großes Rätsel. Dieses Verlassen und so weiter, diese etc. Denken, das ist etwas, was so mit einer ziemlichen Plage sich verbreitet hat. Und gerade die konstruktiven Geschichten bei Derrida sind ja vergessen. Und die ganze Welt hat nur diese und so weiter im Kopf. Also es ist wirklich, wie wir alle vergiftet. Was man auch sagt, kommt ja immer diese und so weiter. Habe ich in Santa Barbara jetzt eine Diskussion gemacht. In Kalifornien. Über Gedächtnis. Computergedächtnis. Er sagt, ja, Internet ist da, alles fließt, ja, alles verwandelt sich und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Telefonanschlüsse. Internet ist nichts anderes als Telefon, ja, verbesserte Telefon. Es gibt so viele Telefonanschlüsse, die werden alle bezahlt. Was auch immer man tut, bezahlt man was dafür, ja, für die verbrauchte Energie und so weiter und so fort. Dann speichert er, dann lagert er ab. Wo ist dieser und so weiter? Na ja, gut, das ist ziemlich viel. Aber es ist wie eine afrikanische Stämme. Ja? Die haben nur so 1, 2, 3, 4, 5 und dann viel. Und sogar die Menschen, die ganz praktisch agieren, zum Beispiel da war ein Künstler, der für ziemlich viel Geld seine CD-ROMs ja, verkauft in die Museen. Und dann sitzt er da in Santa Barbara und beginnt mir erzählen, dass alles fließt und sich unendlich transformiert. Dann sagt er, warum verkaufst du denn die ganze CD-ROM auf die Museen für solche Preise? Dann liegen sie da, verwandeln sich die ganze Zeit, transformieren sich und dann, wofür haben die Leute überhaupt ihr Geld bezahlt? Du gehst schon davon aus, dass sie selbst identisch bleiben. Das sind insgesamt 10 oder 20, sonst würden sie nicht so teuer verkaufen. Also die Leute leben wie im Traum. Ja? Dieser und so weiter hat sie absolut in einer wirklich gespenstischen Welt transportiert. Also der Punkt ist nicht, dass man kann schon mit Derrida zusammengehen in aller Kritik an diese Wesenserscheinung und lebendig tot und so weiter. Das sind wirklich unhaltbar. Wenn man aber daraus diese und so weiter ableitet, ja, dann wird die Sache wieder unglaubwürdig. Und nicht, weil es dieser Ansatz Grenzen hat. Wenn dieser Ansatz Grenzen hätte, dann wäre das okay. Sondern dieser Ansatz ist grenzenlos. Ja, das ist die Frage. Die Leute stellen sich nicht die Frage nach den Grenzen dessen, was sie, nach die Grenzen des Spukens, ja. Nach die Grenzen des und so weiter, nach die Grenzen des Zeichenspiels, die ja aber sein müssen, ja, weil diese infinite Prozesse sind fiktive Prozesse, die alle Prozesse, die de facto stattfinden, sind finite Prozesse, sind endlich.
Gibt es denn dabei immer eine Ausdifferenzierung des Spukens? Also, dass es sagt, das ist der eine Spuk und das ist der andere?
Nee, Spuken ist immer der gleiche Spuk. Genauso wie der Sein ist immer das gleiche Sein und Geist ist immer der gleiche Geist. Und Spuken ist das. Alles, was unendlich ist, immer der gleiche.
Das würde ja eigentlich Grenzen bedeuten. Und wenn ich jetzt diesen einen Spuk habe, dass ich mir anhöre, was da auf Diskette ist und ich kenne sie und dann sagen sie etwas und ich habe einen Einwand, dann kann ich mir das eine Art von Spuk und die andere Art wäre, dass ich sie jetzt hier frage und das wäre für mich schon eine Unterscheidung beziehungsweise des Setzens einer Grenze wert.
Ja, aber das ist dieser religiöse Übergang. Das ist genau dieser religiöse Übergang bei Gläubigen, Katholiken, McLuhan, das ist ganz, ganz klar. Das ist der Botschaft, Medium, Botschaft, Medium, Botschaft, Medium und dann, Medium ist der Botschaft und der nächste kommt der Gott, ja. Ja, weil wie kann man anders Botschaft denken oder Medium? Nur religiös. Und so, genauso wie Derrida, also Schrift, Buch, okay, Bild, Film, okay, Aufnahmen, okay, und dann Spuken, wo? Überall. Na gut. Das ist eine total religiöse Aussage, weil es ist eine Aussage, die die Bedingungen ihrer Gültigkeit nicht mehr angibt. Ja? Es gibt keine Kriterien dafür, um diese zu prüfen. Ja? Es gibt keine Grenzen dafür. Es gibt keine Kriterien, die Areale und Kontexte dieses Spukes bestimmen. Ja? Und das ist keine philosophische Aussage.
Aber damit ist das Derridasche System als Infinitum gesetzt.
Ja.
Weil er lässt sich da nicht relationieren.
Nee, aber er tut das, weil er. Und sicherlich weiß er, dass es. Doch, ein guter Philosoph, der ganz genau weiß, was er sagt. Und dann sagt er: Ja, gut, aber dieses ad infinitum, ist ja selbst eine Art Spuken. Infinitum ist selbst eine Art Spuken. Und zwar das messianische Spuken, das Spuken des messianischen. Also diese Infinitisierung bekommt ihre Berechtigung als Wiederholung eines messianischen Versprechens. Also ist auch wieder eine Wiederholung, ist nicht etwas, was ich gesetzt habe, was durch meine Art der Infinitisierung sozusagen stattfindet, sondern es ist eine Wiederholung einer Projektion ins Unendliche, die eigentlich ein ursprünglicher messianischer Gestus ist.
Aber ein Messianismus ohne Messias?
Ein Messianismus ohne Messias, weil ein Messianismus das als Prinzip der Wiederholung gedacht wird. Also was es mit Messianismus gemacht hat, er hat sehr interessante Sachen gemacht. Er hat Messianismus selbst infinitisiert. Ja, weil das Problem bei Messias war, dass Messias musste einmal kommen. Ja. Und, na gut, zweimal im Christentum. Aber irgendwie doch begrenzt sein. Und dann, was er eigentlich meint, ist, dass Messias kommt immer schon, aber nie, unendlich mal. Ja? Das ist sozusagen das Kommen des Messias wiederholt sich unendlich selbst. Das heißt, es handelt sich um ein unendliches Versprechen, dessen das sich unendlich wiederholt. Und zwar unendlich wiederholt in verschiedenen Formen. Kommunismus war ein solches messianisches Versprechen, eine Wiederholung des Versprechens. Neoliberalismus ist Wiederholung des Versprechens. Aufklärung war Wiederholung des Versprechens. Der Christentum war Wiederholung. Und meine eigene Schrift ist Wiederholung des Versprechens. Und so geht es weiter und weiter. Das heißt, das messianische Versprechen wiederholt sich ständig unendlich. Ja. Das heißt, das Spuken des Messianisches, ja, ist im messianischen Spuken verankert. Das ist eine total religiöse Konstruktion, die ihr Vorbild hat tatsächlich in der theologischen Klasse. Aber das beginnt bei Derrida an dem Moment, an dem er nicht mehr materielle Bedingungen dessen angibt, sei es sexuelle, sei es geschriebene, sei es gefilmte, sei es verkündete, und stattdessen und einfach darauf verzichtet, ja, auf die mediale verzichtet. Was implizit bei ihm schon als erstes war. Na gut, ich denke, wir haben das diskutiert. Bis zum nächsten Mal.